Click and Rush Episode 11. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf SkyBlue und auf TikTok. Habe ich noch vergessen.
Es heißt Blue Sky. Es heißt Blue Sky. Mein Name ist @JoachimHebel und ich bin überall auf den gleichen Plattformen. Es heißt trotzdem Blue Sky. Aber so ist es.
Ist Teil unseres Bullshit-Bingos, das ein Hörender erstellt hat. Daher wollte ich den liefern.
Absolut, das ist schon wieder das erste Mal. Ich muss das erwähnen, das absolut muss rein. Bin ich ja auch belächelt worden, beziehungsweise ihr dürft das auch. Komplett richtig. Mal sehen, was ihr heute sonst noch alles abbekommt. Wir können ja gleich vorwegnehmen. Ich habe Arsenal nicht vertraut und ich wurde bestätigt.
Wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, dem müssen wir vielleicht noch einmal nahelegen. Also ihr solltet uns selbstredend folgen auf Instagram und auf X. Nicht auf Blue Sky und auch nicht auf Sky Blue. Bei @clickrush und da hat jemand zu unserem 10-jährigen Jubiläum, das wir letzte Woche gefeiert haben, in einer 3-Episoden-Woche, hat uns ein oder hat über uns, für uns, mit uns, weiß ich nicht, ein Bullshit-Bingo, glaube ich, nennt man das, erstellt, in dem querbeet einfach einige Aussagen, die böse Zungen sagen, öfter mal kommen. Ich behaupte das Gegenteil. Und ja, das, da sind unter anderem schon, glaube ich, jetzt 2 Aussagen gefallen drin oder also Dinge, die halt eben wiederkehren. Also wenn ihr euch beteiligen mögt, gerne machen. Vielleicht ist es nicht unbedingt für ein Trinkspiel geeignet, weil sonst wäre der wahrscheinlich schon voll um die Zeit. Und das ist auch nicht so clever, wenn dem so wäre.
Besonders das Räuspern ist geil, weil das muss ich halt wirklich die ganze Zeit und eigentlich sollte das auch alles rausgeschnitten werden. Ihr kriegt eh schon die cleane Version. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was passiert während der Spiele eigentlich. Da muss ich ja auch räuspern wie die Hölle. Für mich ist das ganz, ganz ungewohnt. Auch das, glaube ich, gebe ich euch kurz einen Einblick. Ich sitze hier nur vor einem Laptop und einem zweiten Bildschirm. Normalerweise ist noch ein zweiter externer Bildschirm neben mir. Den habe ich letzte Woche geschrottet, weil mein Internet nicht spinnt, beim Internet spinnt wie die Hölle und ich dann einfach die Brille gepackt habe und gesagt habe, so, jetzt reicht's mir und habe das Ding dann voll in den Bildschirm gepfeffert und jetzt hatte ich da einen schönen Sprung drin, den habe ich heute entsorgt. So seht ihr, ich bin ein wenig wie Mikel Arteta an der Seitenlinie, ich bin stark gelb gefährdet.
Meistens auch gelb-rot, je nachdem.
Kann passieren, absolut, warte, absolut, sorry.
Ein klein wenig nochmal Werbung in Anführungszeichen in eigener Sache, falls ihr, also logisch, das wisst ihr jetzt, wir werden heute, das kommen wir jetzt auch nicht drum herum, wenn die einen neuen Trainer haben, erneut über Manchester United sprechen müssen oder mehr über Ruben Amorim als über Manchester United. Aber da gab es eine Rapid Reaction letzte Woche, also wenn jetzt Fragen offen bleiben zu Ten Hag zum Beispiel, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Das hat, glaube ich, wenig an Gültigkeit verloren. Es gibt die normale Folge, okay, die mag vielleicht inzwischen überholt sein und es gab am Donnerstag nochmal, seitdem haben wir uns ja hier im normalen Format nicht mehr gehört, auch wenn es das gleiche Feed ist, einen Sonderpodcast mit Bernd Leno. Die sind jetzt, während wir aufnehmen, dann wahrscheinlich schon langsam, aber sicher unterwegs in Richtung Stadion und vor allen Dingen, da sind sie hoffentlich schon angekommen, aber in Richtung Innenraum, um zu spielen. Das heißt, wir können das Monday Night Game heute nicht mehr nehmen oder nicht mehr mit besprechen, aber der Leno-Podcast wird auch über das Brentford-Spiel hinaus, glaube ich, Bestand haben. Das habt ihr vielleicht auch gelesen. Rauf und runter zitiert worden in deutschen Medien, aber auch zum Teil in England, wenigstens habe ich es vernommen. Und zum Teil auch nicht so schön zitiert worden, aber der Großteil, der hier zuhört, also der wirklich, glaube ich, auch den Podcast gehört hat, das ist ja immer ganz, ganz wichtig, der hat ihn sehr, sehr positiv gefunden. Der Rest hat halt einfach in die Kommentarspalten gekackt, wie man das heutzutage macht, ohne den Kontext zu kennen und einfach trotzdem mal seine Meinung dazu abgeben.
Naja. Ja, das ist halt immer das, was ich auch nicht verstehe. Ich meine, wenn du, dann hörst du halt wenigstens an. Also ein Zitat, aber das werdet ihr ja wissen, ein Zitat ist ja immer nur verkürzt. Warum, worüber reden wir? Ich kann alles, was ihr sagt, so rausschneiden, dass ihr am Ende dasteht wie doof. Wie doof. Und dann ist ja klar, dass ihr am Ende, ich werde es nicht verstehen. Dann schreiben die Leute drunter, wie kann er nur? Vor allem, das Geist, das hast du ja eh beschrieben, warum meldet sich der die ganze Zeit zu Wort? Weil wir ihn gefragt haben. Wir haben ja das Interview seit Ewigkeiten schon angefragt und es ist seit Ewigkeiten zugesagt und ist halt zufälligerweise dann genau in diese Phase reingefallen, in der mehrere Medien angefragt haben bei ihm. Deswegen ist es jetzt eigentlich nicht so wild. Aber ja.
Also bis heute ist der Leno-Podcast nicht mal bei der Hälfte unseres besten Podcasts. Wenn ihr seht, wie viel darüber geschrieben worden ist, wisst ihr, wer an sich seinen Job gemacht hat und wer nicht. Und ich, also das habe ich auch getwittert so oder auch geinstagrammt, wie auch immer man das da nennt. Das ist jetzt nicht per se eine Kritik an die Leute, die das aufnehmen. Diese Verteilerfunktionen, da gibt es Agenturen dafür, das ist schon in Ordnung. Man hat auch gesehen, dass manche es anders geschrieben haben als andere. Manche haben es einfach nur übernommen. Auch das ist im Übrigen völlig in Ordnung, wenn das dann zum Beispiel vom Sportinformationsdienst oder von der Deutschen Presseagentur so weitergegeben worden ist. Manche haben aber das Ganze schon nochmal umgestellt und da sieht man dann schon auch, ob die ein oder, also haben sie die Aussage drin gelassen, dass Leno sich positiv zum Beispiel über den Bundestrainer geäußert hat oder nicht. Das ist aber explizit kein Vorwurf an die, das ist eher an uns alle gerichtet. Vielleicht sollte man, bevor man eine zu totale Aussage über etwas trifft, sich zumindest 2 Sekunden damit auseinandergesetzt haben und nicht einfach reinhauen, Arschloch, weil mag ich nicht und ist sowieso das, was ich gerne gehabt hätte. Liebe Grüße in die USA, da werden wir am Donnerstag noch ein bisschen klüger werden, ob das klappt oder nicht klappt.
Yes, ja.
Dann gehen wir doch in die, heute schon, bei der Folge wird es wieder wahrscheinlich ein bisschen knapper, weil einiges los ist, nämlich auf den Personalmärkten. Seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben oder in der letzten Aufzeichnung ist ja bekannt geworden, dass Erik danach gegangen ist, habe ich schon gesagt, könnt ihr euch anhören. Seitdem hat sich aber was getan, am 1.11. nämlich ist klar geworden, dass Ruben Amorim das Ganze übernimmt bei Manchester United, der kommt nach der Länderspielpause. Bis dahin ist Ruud van Nistelrooy, also der macht jetzt die Woche noch fertig mit Europa League und einmal Premier League gegen Leicester. Könnt ihr mich hören im Übrigen, wenn ihr möchtet, am Sonntag. Dann ist Ruud van Nistelrooy Geschichte. Also vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß man noch nicht, ob es für ihn weitergeht und wenn ja, in welcher Rolle. Ich würde tippen, dass der Verein das sucht. Ich habe tatsächlich jetzt keine Quelle mehr anzapfen können vor dieser Aufnahme. Das heißt, was wir jetzt sagen, ist einfach das, was man schon weiß oder was Kollegen wissen, aber ich habe jetzt noch nicht in den Verein reinhören können, ob dem so ist, aber Van Nistelrooy selbst hat ja auch schon mal durchblicken lassen, er würde gerne bleiben und würde auch diese Rolle, glaube ich, wieder akzeptieren, also zurückzurutschen ins zweite Glied gewissermaßen. Aber soll jetzt nicht so sehr um Van Nistelrooy gehen, das können wir dann vielleicht später aber auch nochmal kurz besprechen, wie der sich so schlägt, aber die erste Frage ist ja nach Ruben Amorim und dem Fit wahrscheinlich bei Manchester United.
Ja, das hatten wir ja schon mal, ein moderner Trainer. Ich bin sehr gespannt, ob es passt, wenn ich ehrlich bin, weil er ist jung, er war jetzt letztes Jahr Meister, davor waren die 2 Jahre jetzt nicht so glänzend mit Rang 4 und Rang 2. Sensationsjahr war ja dieses 2021, damals mit Palinha noch, als sie Meister geworden sind. Die letzten Jahre gab es durchaus auch so ein paar Leute, die ihn hinterfragt haben, was jetzt nicht heißt, dass es kein guter Trainer ist, aber man muss es schon mal erwähnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, 39, sehr, sehr jung, schon viel Erfahrung trotzdem. Ein progressiver Trainer, ein moderner Trainer. Ich glaube auch, dass wenn man sich mit ihm beschäftigt hat, auf jeden Fall jemand, der schon passen könnte. Die haben momentan 10 Spiele, 10 Siege in Portugal. Also für mich ein sehr, sehr interessanter Trainer. Die Frage ist einfach halt nur, und da sind wir wiederum. Ich kann ja einen perfekten Bowlingspieler auf eine katastrophale Bowlingbahn stellen, dann schauen wir mal, ob der trifft, wenn der Boden wackelig ist und wenn der Boden unrund ist und wenn da Hügel drin sind und so weiter und so fort und wenn er die Kugel nicht greifen kann, weil die, was weiß ich, und so weiter. Ich glaube, ich verstehe das Bild. Es geht mir eher darum, was außerhalb passiert. Und die Frage ist dann halt auch wiederum, kann er dieses Manchester United so formen, kriegt er die Zeit, kriegt er die Ruhe, kriegt er auch so die Geduld von außen, dass er in Ruhe etwas formen kann. Und das ist halt das, was ich komplett bezweifle. Und das liegt nicht an ihm und das liegt auch nicht an Manchester United an sich, sondern es liegt auch an der Art und Weise, wie über Manchester United gesprochen wird. Die Berichterstattung, wir hatten das Thema ja schon 100 Mal, das ist schon auch Thema. Und deswegen bin ich schon gespannt, ob das alles sich so auszahlt. Dass er ein guter Trainer ist, klar. Dass Manchester United ein guter Verein ist, klar. Nur, sie sind momentan auf Rang, 14 war, stimmt das noch? Was haben letzte Woche gehabt? Ich schau mal nach. Mittlerweile auf Rang 13, okay. Sie sind nicht nur einen Schritt von der Spitze entfernt, sondern es sind mindestens 2. Und ob er die Zeit bekommt und auch diese Geduld bekommt und auch dieses Vertrauen bekommt vom Board, das wirklich aufzurollen und zu sagen, so, pass auf, das muss weg, das muss weg, das muss weg, das und das und das brauchen wir. Ich brauche bitte das, das, das und das muss weg. Und dann auch noch mit dem Druck von außen, ob das alles so passiert, ob sie, ich meine, sie sind ja von ihm überzeugt gewesen, angeblich sollen andere Namen auch im Gespräch gewesen sein und man soll dann quasi, also Sergeant Radloff soll kein Fan gewesen sein von dieser Verpflichtung und man, er soll überzeugt worden sein. Das heißt jetzt nicht, dass er ihn nicht mag oder dass er nicht an ihn glaubt, sondern vielleicht kannte er ihn nicht, vielleicht hat er andere Namen näher gehabt, das kann alles sein. Fakt ist, er ist überzeugt worden und dann ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich überzeugt ist. Und das musst du sein. Also du musst wirklich ihm jetzt den Schlüssel zur Stadt geben und sagen, mach, was du hier willst. Und wir helfen dir, wo es nur geht. Sobald es wieder nur ist, wie es damals bei Ten Hag war, wie es damals bei Van Gaal war oder wie es damals bei auch Mourinho war, wir geben die Direktion vor, wir geben dir das Korsett und in diesem Korsett kannst du dich bewegen. Nicht viel, weil das Korsett ziemlich eng ist, aber du darfst dich dann darin bewegen. Wenn das der Fall sein sollte, dann geht das Ganze in die Hose. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann wird es bei jedem in die Hose gehen.
Ja, das ist klar. Also ich glaube, das ist erstmal dann gleich, wer das jetzt übernommen hat oder nicht. Ich finde ehrlich gesagt schon, also wir haben ja, also auch da, falls ihr euch dafür interessiert, könntet ihr theoretisch fast Copy-Paste nehmen von dem, was wir letzte Saison gemacht haben, als es ja kurzfristig mal hieß, dass Ruben Amorim bei Liverpool unterschrieben hat, war im Gespräch bei Chelsea, war dann auch später, das wisst ihr ja vielleicht noch, bei West Ham, ist auch hingeflogen, das gab dann ziemlich Streit mit Sporting und dafür hat er sich dann auch entschuldigt. Es gab aber, und das wusste man ja damals bei Liverpool auch schon, es gab eine Ausstiegsklausel, die Vereine ziehen könnten, die hat jetzt United eben gezogen, sind, glaube ich, 11 Millionen Euro, die sie am Ende dafür bezahlt haben, dass er jetzt kommt. Gibt aber wohl eine 30-Tage-Klausel, sodass, und das finde ich dann eine Lösung, die im Übrigen für beide fair ist, also sowohl für United, dass sie einen Trainer haben, als auch für Sporting, dass sie sich einigermaßen vorbereitet darauf, dann einfach mit einer anderen Lösung beschäftigen können. Und Amorim selbst hat ja gesagt, er wollte gerne bis Saisonende bleiben und dann erst ab Sommer übernehmen bei United. Das hat aber der Verein Manchester nicht gewollt und haben ihm gesagt, entweder jetzt oder nicht. Und dann hat er sich dafür entschieden, jetzt zu kommen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie der zu charakterisieren ist und so weiter, ist aber, glaube ich, auch schon sinnvoll, das nochmal zu sagen. Es hat sich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was verändert in der Sicht auf ihn, weil es in der Saison bei Sporting sehr, sehr gut läuft und beim Moment der Aufnahme Red Strolinia heißt die Folge, als wir dachten, dass er zu Liverpool geht, ich glaube April war das, hatten wir ein kleineres Fragezeichen, weil es in der Saison 23-24 gut lief, aber nicht so sehr in der Saison 22-23, da sind sie Vierter geworden, das war eine Katastrophe. Das bleibt aber, vor allen Dingen jetzt auch mit Blick auf die aktuelle Lage bei Sporting, eine kleine Ausnahme. Nichtsdestotrotz, und das ist der Punkt, auf den ich hinkommen wollte, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es für mich eine Art portugiesische Version von Erik ten Hag. Was meine ich damit? Der ist ähnlicher Trainer, der zu einem ähnlichen Zeitpunkt seiner Karriere, mir ist schon klar, dass Amorim noch eine Ecke jünger ist, was jetzt nicht zwingend für ihn sprechen müsste, kommt aus einer Liga, die, glaube ich, reputationstechnisch gleichzusetzen ist mit den Niederlanden, in der er nicht dominiert hat, teilweise aber ja, in der Saison könnte man das, glaube ich, schon so bezeichnen, dass er dominiert hat. Und zum Teil aber so, die, man sagt ja immer, die Hegemonie gebrochen hat von Benfica und Porto, die sich die Meistertitel geteilt haben. Ich glaube, nach 19 Jahren war es oder so, dass er den Titel geholt hatte mit Sporting dann und natürlich Sporting auf ein ganz neues Level gehoben hat, vielleicht auch wieder revitalisiert hat, wieder zu einem Spitzenclub gemacht hat. Es klingt jetzt irgendwie aber besser, als es ist, weil das war schon immer die ganz klar dritte Kraft in Portugal. Das heißt, er musste in Anführungszeichen nur zwei überkommen und Ten Hag natürlich bei Ajax hatte schon tendenziell eher den Vorteil, dass Ajax finanziell zumindest immer größer war, aber es ist ein Trainer, der bei diesem Verein ein ziemlich klares Spielkonzept hingelegt hat, der dann nach England kam, nach einigen Jahren auch, nachdem sich einige interessiert haben und der immer wieder abgesagt hat und jetzt muss er es bei Manchester United beweisen. Ich weiß, wir haben das, glaube ich, damals auch so gesagt, das allerhöchste Regal ist es nicht. Und das ist wahrscheinlich aber was total nachvollziehbar ist, weil wenn du überlegst, wer geht denn jetzt zu Manchester United? Also A, wer ist verfügbar? Das ist ja immer die erste Frage gewesen. Aber B, wer geht denn dahin? Und da müsstest du, glaube ich, auch in dein Profil schon integriert haben als Manchester United. Du brauchst schon jemanden, für den es ein Schritt ist. Also du brauchst eine neue Ansprache. Deswegen ist es klar, vielleicht ist es auch einfach wurscht, wer jetzt kommt. Hauptsache es ist nicht Erik Ten Hag. Aber so, es ist jetzt nicht so, dass ich, als ich das gelesen habe, gesagt habe, ja, ist klar, war uns immer allen einigermaßen einleuchtend, dass der das eines Tages übernehmen wird. A. Und B. Bin ich auch nicht zu 10.000% überzeugt, dass mit dem jetzt alles besser wird. Ehrlicherweise, für mich ist das irgendwie ein Schritt auf der Stelle mit neuer Stimme, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke.
Ja, also die Idee ist nicht blöd. Das Ding ist halt einfach, dass da bin ich wirklich dann halt, wie gesagt, sehr gespannt. Es geht jetzt einfach eher so ums große Ganze. Warum holst du einen Trainer? Das ist ja auch wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt. Könnt ihr euch noch damals erinnern, als wir gesagt haben, Bayern München will einen Rechtsverteidiger. Der erste Gedanke ist Kieran Trippier. Der zweite Gedanke ist Sacha Boey. Das ist eine komplett andere Welt. Nur die Position ist gleich, die Ausführung, die Art und Weise der Interpretation ist ganz anders. Hier genau dasselbe. Du willst im Sommer Thomas Tuchel. Das ist ein Trainer, der vorhandene Dinge abschöpft. Der sagt, ich habe dies und das. Ich quetsche das so lange aus, bis wir damit Champions-League-Sieger werden. Ich übertreibe, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt holst du einen, der genau das Gegenteil ist. Du holst jemanden aus der zweiten Garde, du holst ein Talent und sagst, du holst einen 78er mit Potenzial 90 und sagst, hoffentlich kriegt er bei uns 90. Ja, aber bis er 90 hat, das wird dauern. Vielleicht hat er auch 82 schon, ja, aber auch da, das Bild, glaube ich, ist verständlich. Es dauert aber mit Sicherheit noch 2-3 Jahre, bis er die 90 erreicht. Und da ist halt wiederum die Frage, gibst du ihm die Zeit? Und das ist halt einfach das, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, weil bei Liverpool zum Beispiel, ich glaube, die wären mit Arne Slot auch den Weg gegangen zu sagen, okay, dann rebooten wir. Das, glaube ich, war denen klar. Und natürlich haben die auch eine andere Wahrnehmung und auch der Druck ist nicht ganz so groß da, weil bei United ja schon nochmal, glaube ich, der Druck auf den Verein nochmal ein Stückchen größer ist, weil halt jeder weiß, es funktioniert, wenn es brennt dort. Trotzdem, auch die Vergangenheit verpflichtet, auch das ist klar. Trotzdem glaube ich schon, dass er nicht viel Zeit bekommen wird. Und er muss eigentlich ziemlich schnell liefern. Und zwar nicht, weil wir das sagen, sondern weil ihr alle das Spielchen kennt. Und ihr wisst genauso, was passiert, wenn die ersten drei Spiele in die Hose gehen. Die Schlagzeilen werden die gleichen sein wie bei Ten Hag. Es wird dann nicht heißen, naja, aber, sondern es wird dann wieder diskutiert. Ja, warum denn nicht gleich und warum denn und so und dies und das. Und hätte man doch gleich. Und das ist halt das große Thema, das große Problem, das ich sehe. Und das ehrlich gesagt, ja, glaube ich, wird ihm nicht unbedingt gut tun. Ich würde es ihm wünschen, dass es funktioniert. In einer perfekten Welt würde man ihm jetzt sagen, bau auf, so wie damals eben bei Klopp, gibst ihm 3 Jahre, sagst, hey, du wirst mit uns zum 90er, der Verein wird mit dir dann wieder zum 90er, wir machen das alles mit dir und so. Und ich glaube halt nicht, dass das passiert, sondern ich glaube, dass die glauben, das ist ein Thomas Tuchel-Typ. Der quetscht jetzt die Pampelmose so lange, bis wir Saft haben. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gerne lasse ich meines Besseren überzeugen. Alles okay. Nur das Ding ist halt auch wieder, dass ich auch nicht glaube, dass Manchester United das momentan hat. Die sind nicht so weit, dass man sie ausquetschen kann bis zu einem Titel. Die sind nicht so weit. Das ist nicht schlimm, sondern du musst mit ihnen jetzt eigentlich etwas aufbauen und das musst du kapieren. Wenn du das nicht kapierst, wenn du glaubst, jetzt nächstes Jahr werden wir Meister, weil wir haben jetzt einen guten Trainer, der war schon mal Meister, dann wirst du auf die Fresse fliegen und dann wirst du ihn verbrennen. Das ist einfach jetzt nur ein Anspruchsmanagement. Das ist wirklich die große Frage, wie das Anspruchsmanagement von Manchester United aussieht.
Ja, das ist eh so. Also das wäre auch ganz, ganz egal gewesen, wer, glaube ich, hingekommen wäre, selbst wenn sie Tuchel bekommen hätten. Im Übrigen passt der Vergleich ganz gut, weil ich finde, dass die zwei ähnlich spielen lassen, auf eine Weise, auch so 3-4-3, aggressiv, dann aber wenn es, also das ist ja, ich meine, ist klar, das ist Sporting, aber wann immer ich Sporting gesehen habe und ich habe den schon ein paar Mal, du ja auch, ein paar Mal gemacht in der Europa League, und ich glaub sogar auch in meiner Champions League habe ich die gemacht, dann war das schon so, dass sie auf europäischer Ebene zum Teil passiv waren. Also zum Beispiel die beiden Außenverteidiger nicht mehr so hochgeschoben haben wie in Portugal. Es liegt in der Natur der Sache, dass du natürlich in Portugal sehr viel dominanter auftrittst, weil du einen ganz anderen Kader einen ganz anderen Kader zur Verfügung hast, aber auf europäischer Ebene war es teilweise sehr pragmatisch. Es klingt jetzt sehr negativ, was ich sage. Ich will jetzt nicht sagen, also Ruben Amorim ist ein spannender Trainer, keine Frage. Und ist sicherlich unter den Verfügbaren, der einen solchen Schritt noch nicht gemacht hat, wahrscheinlich auch der spannendste, einer, der konstant gut gearbeitet hat bei Sporting, fraglos, der junge Spieler ganz offensichtlich weiterentwickelt hat. Könnt ihr jetzt nehmen, wen ihr wollt. Ignacio, Gonsalves zum Beispiel.
Jaquez. Die werden auch beide da landen.
Ja, möglich. Wäre wahrscheinlich für United auch gar nicht so schlecht. Also das ist wahrscheinlich so der erste Name, den man nennen muss. Der ist ja jetzt nicht blutjung dahin gekommen, aber der hat den natürlich auf eine Ebene gehoben oder ihn inszeniert. Das ist noch die Frage, die ich habe, final. So dass man echt denkt, okay, das ist ein, keine Ahnung, 60 Millionen Mann, im besten Fall vielleicht sogar 80 aus der Sicht Sportings. Na, das ist schon so, dass da sind ein paar gute Dinge gemacht worden von ihm. Wir haben das auch gesagt, dieses Wort Strelinha, das spreche ich sicherlich komplett falsch aus, hat mir ein portugiesischer Kollege mal gesagt, dass man in Portugal ganz zu Beginn von Amorims Zeit als Cheftrainer von Sporting immer gesagt hat, dem fliegt der Stern hinterher, der kann nichts falsch machen. Alles, was er tut, geht auf, funktioniert, der ist wie vom Glück geküsst. Das ist wahrscheinlich so das, was am meisten entspricht, um eine Phrase aus Deutschland so zu nehmen. Und jemand, der halt auch so, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, der, und deswegen ist der Vergleich aber mit Ten Hag, finde ich irgendwie ganz passend, der sehr von sich und seinem Konzept überzeugt ist und der wohl auch nicht sich immer sagen lässt von oder mal fragen lässt von Journalisten. Na, warum hat es denn heute nicht funktioniert? Dann sagt er, hey. Also würde jetzt in dem Fall nicht sagen, wahrscheinlich so wie danach, do it better, hä? Sondern der würde halt wahrscheinlich sagen, aber im Grunde ändert sich nicht viel. Also persönlichkeitstechnisch würde ich sagen, sind die beiden auf einem Level. Das meine ich damit. Und aber du hast natürlich vollkommen recht mit dem, was du sagst. Das United sollte eh kapiert haben, längst schon. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Ineos das tut im Übrigen. Die sollten längst verstanden haben, es geht nicht darum, schnellstmöglich Meister zu werden. Es geht darum, die Lücke zu den Top 4 nicht final abreißen zu lassen, denn die sind gut dabei. Und ich glaube, die müssen sich auch darüber im Klaren sein und alles, was ich verstanden habe von dem Verein, sind sie das. Die müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie echt ein ganz schönes Stück auch von der Champions League entfernt sind. Und ich glaube, das hat aber der Verein eh schon nach unten korrigiert, dass die absolute Maxime nicht mehr Champions League ist, sondern wenigstens europäisch Fußball spielen. Und vielleicht sogar auch, weil sie laufen ja selbst Gefahr, dass sie sich nicht qualifizieren für dann das nächste Jahr. Also ist es jetzt nicht mehr so, weil es gibt ja den Liga-Modus auch in der Europa League. Sie werden definitiv noch im nächsten Jahr spielen, aber sie wollen ja nicht mehr spielen, als sie im Moment müssen. Und aktuell sind die sowas von auf Kurs Playoffs, besten Fall, dass sie dann nochmal in diese Zwischenrunde da müssen. Und auch das würden sie natürlich gerne vermeiden bei dem dünnen Kader, den sie haben, mit einigen verletzungsanfälligen Spielern, mit zum Teil einem überalterten Kader in einer Phase, in der sie sowieso noch viel spielen. Wenn es nach ihnen geht, ja gerne auch wieder mit einem Cup-Run mehr spielen. Also das ist jetzt wieder nur hoffentlich, wenn die das richtig gemacht haben und für sich richtig eingeschätzt haben, ist es einfach ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Kann sein, dass das dann der Monat ist, November 2024, in dem wir darüber sprechen, dass sie die Dinge endlich aufs richtige Gleis gestellt haben. Einzig, mir fehlt noch ein bisschen der Glaube daran und ich weiß auch gar nicht, wie du hast ja schon das Wort Zeit in den Mund genommen, ich weiß gar nicht, wie fair das ist, Amorim überhaupt jetzt schon dann zu bewerten, und das wird er sich natürlich gerne als Ausrede parat legen, denn selbst wenn er jetzt Zwölfter wird in der Saison, dann sagt er halt, ja gut, ich meine, den Kack-Kader, den habe ja nicht ich zusammengestellt, fürchte ich.
Ja, wie gesagt, also sehr interessanter Trainer. Ich habe immer gesagt, wer den als nächstes bekommt, der darf sich glücklich schätzen. Der hat alles richtig gemacht. Du hast ein riesengroßes Talent verpflichtet. Herzlichen Glückwunsch. Manchester United, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen riesengroßen Trainer verpflichtet. Nur dir muss klar sein, dass der nicht von heute auf morgen. Und das muss einfach jedem klar sein. Und jetzt nächste Thematik, weil wir sind schon wieder 25 Minuten bei Manchester United. Irgendwann ist auch mal gut.
Ja, lass uns zu Arsenal gehen, denn wir nehmen jetzt um kurz vor 8 Uhr auf am Montagabend und inzwischen ist es bestätigt. Edu ist nicht mehr der, was war die Bezeichnung, Sportdirektor, glaube ich, jetzt, ne? Mhm. Also Director of Sports wahrscheinlich oder Director of Football, keine Ahnung, wie es das ist, ja, im Grunde machen ja alles gleich, aber sie nennen es halt irgendwie alle anders. Und das ist jetzt bestätigt von Arsenal, es ist im Laufe des Tages schon durchgeklungen, dass Edu sich gerne verändern möchte, wird zu Evangelos Marinakis gehen und eine Rolle haben, entweder bei Nottingham Forest oder aber so eine übergeordnete Rolle, die dann ja auch noch Rio Ave und Olympiakos aus Griechenland mit einschließt. Jedenfalls ist er nicht mehr bei Arsenal und da entsteht jetzt ein Vakuum. Angeblich soll ja Ugo Viana auch einer sein, den man mal ins Auge genommen hat. Den hat aber City, glaube ich, auch ins Auge genommen. Jedenfalls ist er nicht mehr da und das war wohl für Arsenal sehr überraschend, aber für uns beide genauso, muss man fairerweise sagen. Also hat mich auch kalt erwischt, das Ding.
Ja, das hat mich wirklich total überrascht, weil ich dachte, die sind, also das ist unzertrennlich. Vor allem, ich dachte, unfinished business. Du hast hier etwas aufgebaut, du hast angefangen, du bist die Ranks hochgestiegen. Er war ja erst davor, glaube ich, was war davor? Technischer Direktor oder so, auf jeden Fall eins drunter. Du bist aufgestiegen und dergleichen. Und jetzt stehst du eigentlich ja, ich habe das immer so gesagt, damals als zuerst war Arsène Wenger okay, aber als Arsène Wenger ging, war das schon sehr sehr board, war der FC Arsenal schon sehr board driven, also es gab diesen Raul Sané und so weiter und so fort, diese ganzen Leute, die da saßen, Gazidis und so weiter und so fort, das waren eher Leute, die die finanzielle Seite des Fußballs verstanden haben, nicht so sehr das Sportliche, nicht die absolute sportliche Kompetenz hatten. Dann bist du hingegangen zu, wir brauchen jemanden, der sportlich das Sagen hat, und hast ihm und Arteta eigentlich alles gegeben und gesagt, macht mal. Und ich dachte, die beiden würden das so lange durchziehen, bis ein Titel rausspringt. Jetzt geht Edu, und das finde ich schon überraschend. Ja, ich meine, er geht zu Nottingham, das haben wir jetzt auch gerade anklingen lassen, weil dort er diese ganze Gruppe, diese Marinakis-Gruppe quasi überblicken soll und dort im Endeffekt ja die, so ein ja, Multiclub-Konstrukt auch aufbauen soll, aufziehen soll und managen soll. Ich bin sehr gespannt, wie das da abläuft. Er wird mit Sicherheit mehr Geld verdienen, er wird mit Sicherheit von ihm einfach alles bekommen, was er möchte. Das ist eine coole Aufgabe. Wahrscheinlich dort Monopoly zu spielen mit dem Geld von Marinakis kann gut sein. Nur man muss halt auch sagen, bei Arsenal war es, finde ich, also ich finde, es ist zu früh. Wenn du Meister wirst und du gehst dann, okay, da muss auch ein bisschen mehr geschehen sein. Ich habe schon so ein paar Dinge angelesen, dass er mit ein paar Dingen nicht ganz so zufrieden war. Logischerweise, sonst geht man ja nicht. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich habe mit Flo mal über ihn geredet. Ich habe ihn halt selbst auch schon mal getroffen. Das war damals, jetzt müsst ihr kurz weghören, im VIP-Bereich von Nürnberg gegen Arsenal, als wir eingeladen waren. Und ich habe ihn da gesehen und du merkst schon, das ist einfach ein cooler Typ. Also der hat was. Ist ein fescher Mann, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber er ist auch schon jemand, der eine Ausstrahlung hat. Das merkst du sofort. Der hat was. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du den haben willst. Sportlich gibt es auch nicht viel über ihn, glaube ich, Negatives zu sagen. Es ist nicht so positiv, finde ich jetzt persönlich, wie zum Beispiel Fabrizio Romano das immer macht. Also wenn ihr da mal drunter schaut, der lobt ihn ja immer über den grünen Klee, war logischerweise auch der Erste, der diese Meldung hatte. Warum wohl? Weil Edu die Quelle ist und Edu war bei allen Arsenal-Meldungen immer die Quelle. Deswegen stand immer drunter, Edu ist der Beste aller Zeiten. Das würde ich nicht für bare Münze nehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Sportdirektor. Wie gut er ist, werden wir, glaube ich, jetzt dann erst sehen, wenn Arsenal neu besetzt. Plus, und das ist eher, und da ist eher dann die Abzweigung. Auf dem Feld macht das jetzt wenig aus, weil die Mannschaft muss sowieso, die ist zusammengestellt, Arteta und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Da kann er nicht großartig teilnehmen. Ich habe jetzt eher Angst, Befürchtung, dass es auf Mikel Arteta abfärbt. Der Vertrag läuft aus. Bei Mikel Arteta dem irgendwann mal, ja, und wir alle wissen, dass er immer noch, es heißt immer wieder, ja und hier und da und dort und ich weiß nicht und ja, wir werden sehen und wir werden uns zusammensetzen. Jetzt muss er sich mit anderen Leuten zusammensetzen und da sitzt nicht mehr Edu und das ist etwas, passt kein Blatt Papier und jetzt da zu sitzen und zu sagen, der ist weg und mal schauen, was jetzt passiert, das könnte, ich sag nicht, dass es passieren wird. Es macht das Ganze jetzt einfach nur spannender, ehrlich gesagt. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie das Ganze weitergeht.
Ja, valider Punkt, weil man weiß ja, dass Mikel Arteta mal bei Manchester City gearbeitet hat. Da wird möglicherweise eine Trainerstelle frei. Vielleicht sagt man dann etwas leichter und hat dann auch schon die Argumentation daliegen, warum man sich jetzt dahin verändert. Also ich weiß auch nicht genau, also die beiden, denen sagt man ja schon nach, du hast ja schon gesagt, hat ihn geholt, weil mit eines der ersten Amtshandlungen hat ihn vor allen Dingen behalten, als es nicht lief. Und man sagt den beiden ja schon eine sehr gute Beziehung nach. Ich habe bei Flo auch nochmal nachgehört, also auch Flo Blüchel, der ehemalige Scout von Arsenal, mit dem wir an einem anderen Projekt zusammenarbeiten, der ist ja auch von Edu verpflichtet worden und war auch derjenige, dem er dann, also waren noch ein, zwei andere überstellt, aber dem er schon berichtet hat. Und der hat ihn auch nochmal beschrieben und hat gesagt, also erstens ist er derjenige, der das Moderne reingebracht hat in Scouting, also den ganzen technischen Datenansatz, hat eine eigene vereinsinterne, ein eigenes Programm entwickelt für die Kommunikation und war auch derjenige, der immer sehr warm wirkte in seiner ganzen Art und Weise, also der immer ein Lächeln hatte, eine Umarmung parat hatte und deshalb allein diesen Club so ein bisschen positiv angezündet hat. Und das hat jetzt nicht mehr Flo gesagt, aber das ist meine Lesart, der wohl auch, wenn welcher Grünke dann auch immer verantwortlich ist, aber der wohl auch dafür gesorgt hat, dass er den so weit erreicht hatte. Ich glaube, den Sohnemann von Stan, ne? Josh, meine ich, heißt er, ja. So weit erreicht hat, dass der zumindest minimal die Taschen öffnet, weil ein Fenster aufgeht. Und da bleibt dann schon ein Vakuum, das muss man ehrlich sagen. Ich bin total gespannt, wie sie das jetzt lösen und was es im Zweifel dann, wie du sagst, auch einen Dominoeffekt haben könnte. Also jetzt erstmal wahnsinnig viel Spekulation, aber ich glaube, wenn immer so ein Duo dann auseinandergerissen wird, ist das fast logisch, dass man sich diese Fragen stellt. Und ich kann das verstehen, also ich habe mich ein bisschen gewundert, ehrlicherweise immer noch, dass der immer noch den Titel Sportdirektor trägt, weil so jemand mit seinen enormen Verdiensten um den Verein, also das ist jetzt die eine Sache, die wir gesagt haben, dass der das alles modernisiert hat, aber guck mal, was der gemacht hat. Der ist die Aubameyangs, die Özils, die Kolasinacs und wie sie alle heißen, losgeworden. Der hat eine Wandlung hingelegt von einem Chaos-Team, das borderline, wenn es gut lief, Achter war, Siebter war, Sechster war, keine Ahnung, zu einem legit Meisterschaftsfavoriten. Und das noch nicht einmal, also hat teilweise Spieler geholt, die gar kein Geld gekostet haben oder fast gar nichts und die sich in die absolute Weltklasse entwickelt haben. Das finde ich schon, ist was ein krasseres Vakuum hinterlässt und was aber dann auch irgendwie die Frage nochmal aufwirft, warum ist der denn nicht direkt gleich eins höher gegangen, wenn er so gut ist? Und vielleicht ist es auch das, wo er sich gedacht hat, okay, dann habt mich mal gern, weil Marinakis bietet mir das halt an, plus wahrscheinlich das Dreifache an Geld, A, zum Ausgeben und B, im Verdienst. Und also der meint, der scheint sehr ernst zu meinen bei Nottingham. So, dass ich irgendwie einigermaßen verstehen kann und sehr gespannt bin, was die Zukunft dann bringt.
Ja, also ich muss kurz, also mein Arteta hat gerade erst verlängert, gell, nicht, dass das jetzt so klingt, als wäre der da jetzt der Vertrag, das ist ja, der hat gerade erst verlängert, das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch formuliert, nur es geht eher darum halt, was ist denn bei der nächsten Verlängerung, was ist denn bei dann Vertragsverlängerung von Spielern, was ist denn, wenn Arteta irgendwas braucht? Das, glaube ich, wird ihn schon treffen. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht kriegt Arteta dann mehr Macht und es geht eher bei Arsenal auch wieder so in die Richtung Arsene Wenger. Kann für Arteta gut sein. Ich glaube, dass er ihn schon ganz gerne an seiner Seite behalten hätte. Das Ding ist einfach nur, nochmal, und das war auch mein Punkt, er ist aufgestiegen, alle haben ihn gut gefunden, das wusste auch jeder. Vielleicht, und das habe ich auch schon mal wo gelesen, dass er gemerkt hat, in der Hierarchie kommt er nicht mehr weiter, weil die anderen Positionen sind einfach festgesetzt und dann gehe ich halt woanders hin, wo ich mehr Macht habe, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du CEO von Nottingham Forest bist, ob das jetzt der Titel sein wird, das weiß ich nicht genau, aber damit ihr versteht, das ist in der Pyramide etwas anderes, als wenn du sagst, du bist Sportdirektor. Ist klar, dass da ein Unterschied ist. Deswegen finde ich's, kann ich ihn grundsätzlich verstehen, zu sagen, hey, karrieretechnisch, warte halt 2 Jahre, nimm die Meisterschaft mit, wenn es irgendwann mal klappen sollte. Okay, hat am Wochenende nicht so ausgesehen, als würde das jetzt demnächst passieren. Aber ich so war halt mein Gefühl. Also ich finde es schade, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn sowas zu früh auseinandergebrochen wird. Und wie gesagt, wenn Arteta irgendwann beim nächsten Mal verlängern soll, also du musst jetzt schon auch mit ihm sprechen, wen will er haben. Wenn du zum Beispiel wie es ja bei Una Emery der Fall war, dass du einfach sagst, dann holen wir halt Monchi, den liebt der sowieso, die beiden arbeiten sowieso, dann geben wir jetzt, wenn er jemanden weiß, der das ja sowieso kann, ja, der ihm sowieso hilft, dann ist es was anderes. Ich glaube, dann kann es wieder eine andere Dynamik nehmen. Aber wenn du ihm jetzt einen vor die Nase setzt, irgendeinen Engländer aus der zweiten Liga, ihr wisst, das ist natürlich auch übertrieben, ein Scherz, irgendein, mit dem er gar nicht kann oder der überhaupt nicht zu ihm passt, den er vielleicht auch gar nicht kennt. Arteta ist schon jemand, der braucht seine Leute um sich rum. Dann kann das auch in die Hose gehen insgesamt. Dann kann in diesem Verein auch wieder was aufgehen. Das ist jetzt das Problem. Du musst jetzt sehr, sehr clever sein, wen du da hinsetzt, weil Arteta wird auch hinschauen, wer da hingesetzt wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Und ich könnte mir schon, also insofern habe ich jetzt den Take nicht übertrieben gefunden. Wir wissen beide, wie schnell das gehen kann. Dass du zwar deinen Vertrag verlängert hast, aber halt auch sagst, naja, Jungs, aber ganz ehrlich, ich bin natürlich schon davon ausgegangen, dass der da war. Also das muss jetzt nicht dafür sorgen, dass er gleich sagt, ich will den Vertrag hier nicht mehr haben und ich will weg und das geht hier gar nicht mehr. Das wird damit zu tun haben, wie jetzt Arsenal darauf reagiert, wie du es gesagt hast und auch ausgeführt hast. Aber es kann schon dafür sorgen, dass der zumindest mal salty ist und sich denkt, also komm, jetzt geht das hier schon auf der Ebene los, wie soll das weitergehen, wenn selbst Nottingham Forest in der Lage ist, uns den zu nehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Edu Arsenal nicht gesagt haben wird, das ist das Angebot, ich nehme es an, komme was wolle, sondern ich würde schon tippen, dass der auch weiß, welchen Verein er da aufgebaut hat und welche Truppe und wie aussichtsreich das alles ist und gehe ich jetzt mal davon aus, werden wir in den nächsten Tagen erfahren, aber vielleicht mal bei den Grönkes gesagt hat, hier, na, Nottingham Forest hat mal angefragt oder wahrscheinlich hat irgendein Club hat angefragt, wie sieht's denn aus, wollt ihr mir was anderes geben, matchen, dann werden die gesagt haben, nö, wollen wir nicht, dann würde er gesagt haben, gut, dann machen wir einen Scheiß hier allein und das kann ich sogar dann irgendwie auch verstehen, also jetzt nur gemutmaßt, der Part, aber ich könnte es verstehen, wenn es so wäre. Gut, zweimal Personalien, zwei größere Personalie, einer, von der ich heute Morgen noch nichts wusste und du auch nicht. Und dann gibt's noch ein paar andere. Wir haben uns darauf verständigt, es wäre an der Zeit, glaube ich, einen Nottingham Forest Schwerpunkt zu machen, einen weiteren. Wir haben ja schon mal ganz kurz drüber geredet. Kann ich schon mal sagen, dass jeder einzelne Spieler eine komplett wahnsinnige Form im Moment hat. Das machen wir aber dann nächste Woche. Hintergrund ist ja ganz einfach, dass du dich am Wochenende um Nottingham Forest kümmern wirst. Und dann warten wir das noch ab, weil wenn man so ein Spiel kommentiert, steigt man dann auch immer nochmal sehr viel tiefer ein als das, was man jetzt so von außen in Anführungszeichen sieht. Auch wenn man schon zwei, drei Punkte, glaube ich, einigermaßen erklären könnte. Aber dann widmen wir uns Nottingham nächste Woche. Ist auch, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und gucken dann nochmal weiter. Und müssen logischerweise vielleicht zwei Sätze zumindest drüber verlieren, was am Wochenende passiert ist, denn die beiden Meisterschaftsfavoriten 1 und 2 haben verloren in Manchester City und in Arsenal und Liverpool ist jetzt Tabellenführer, weil die haben das Spiel gegen Brighton noch gedreht. Ich habe die provokante Frage gestellt, und es war auch genauso gemeint, vor dem Liverpool-Spiel wohlgemerkt noch, und auch das war genauso gemeint. Muss man denn jetzt Manchester City schon zum Titel gratulieren, weil logischerweise nach der Arsenal-Niederlage alle dachten, Mensch, guck mal, und dann verliert aber Manchester City doch auch. Heißt das was für die Meisterschaft? Wie würdest du es bewerten? Ist alles schon vorbei? Fängt es jetzt erst richtig an? Ist es am Ende doch Liverpool? Wie siehst du es?
Also rechnerisch habe ich eine Meinung dazu. Also ich habe auch schon gesehen, dass zum Beispiel, also wenn du auf Arsenal angesprochen hast, mir hat übrigens geschrieben, wir sollen nicht mehr so viel über Arsenal sprechen. Das wäre viel zu viel und wir wären Fanboys, ist mir geschrieben worden. Übrigens auch während des Spiels, ich wäre ein Fanboy von Arsenal, was ja auch, also es ist einfach Schmarrn, weil es saß ein Journalist übrigens nebenbei für euch, es wird eine Reportage drüber geschrieben über den Job und der meinte am Schluss, warst ganz schön hart zu Arsenal und hast Newcastle schon gelobt. Ja, und dann 10 Sekunden später lese ich diese Nachricht und er hat einfach nur gelacht. Da sieht man mal, wie die Wahrnehmung ist. Also wir dürfen über Arsenal nicht so viel sprechen. Fakt ist einfach nur, ich habe ja schon den Fakt gelesen, dass mit 1,8 Punkten nach 10 Spielen ist noch kein Team Meister geworden. Ich glaube nur eins, oder? Ich glaube nur eins ist Meister geworden. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nur eins. Das heißt, statistisch gesehen ist es für Arsenal vorbei. Jetzt schon nach 10 Spielen. Und ehrlich, ich glaube das auch. Also da müsste jetzt wirklich wieder so ein 2024 her. Und woher das nehmen? Also ich glaube, sowas kannst du einmal hinbekommen, dass du zum Start eines Jahres wirklich komplett alles auf Null fährst und einfach sagst, jetzt machen wir das. Ich weiß nicht, ob das nochmal gelingt. Wir nehmen das gerne bei jedem Verein, weil es ist ja immer spannender, wenn wir da Vereine haben. Ich glaube es aber nicht. Also dieser schöne Satz, ich vertraue Arsenal nicht, hat sich wieder mal bestätigt. Und das ist, ich weiß, dass wir sehr, sehr viele Arsenal-Zuhörer haben, sehr, sehr viele Arsenal-Fans haben, die uns zuhören. Ich glaube, das ist in Deutschland sowieso wahrscheinlich die mit am meisten repräsentierte Gruppe der Premier League-Fans, glaube ich zumindest, also neben Liverpool, glaube ich. Ich glaube, dass es vorbei ist. Das war jetzt zu viel. Und du hast jetzt schon, du hast nur 5 Siege nach 10 Spielen. Das ist zu wenig. Okay, nächstes Team. Liverpool ist noch nicht durch, weil City nochmal kommen wird. Die haben jetzt, ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Bei City glaube ich nicht. Es wird ein Zweikampf dieser beiden Teams werden. Und da bin ich dann unsicher. Es ist noch nichts geschehen. Es ist echt von beiden Teams eine richtig gute Saison. City hat jetzt ein paar kleine Problemchen gehabt. Die haben sich angedeutet, die haben wir auch schon erklärt. Warum, weshalb. Auch da seht ihr mal, selbst wenn City gut spielt, kritisieren wir sie. Selbst wenn sie schlecht spielen, dann sagen wir trotzdem, hey, das ist immer noch Manchester City. Das ist genau unser Job. Wir suchen im Guten das Schlechte und wir suchen im Schlechten das Gute. Wir können beide Seiten erklären. Und das könnt ihr ja mittlerweile auch, wenn ihr den Podcast folgt oder wenn ihr so viel Premier League schaut. Man weiß dann schon, was wie zu erklären ist. Für mich ist es ein Zweikampf. Die beiden werden es untereinander ausmachen. Da wird auch keiner mehr reinkommen. Das ist meine Meinung. Kann gerne, ich glaube nicht, dass Nottingham das durchhält. Respekt, dass die da stehen. Hut ab. Ich glaube nicht, dass die um die Meisterschaft spielen werden. Ich glaube auch nicht, dass es bei Chelsea der Fall ist. Auch da, ihr seid auf Rang 4. Hut ab. Ja, auch das haben wir ja schon gesagt. Es ist weit besser, als viele es gemacht haben. Und wo sind die ganzen Leute jetzt, die gesagt haben, ja, Chelsea, wo sind die jetzt? Das muss man ja auch mal sagen. Respekt, es ist auch da nicht alles perfekt, aber Respekt. Und bei Arsenal ist es halt schon so, alle haben gesagt, jetzt, auch wir, auch ich, ich weiß den Take noch, bei City fängt Alvarez will weg, Pep ist die Frage, bleibt er oder geht er? Dann, wenn der eine oder andere geht, vielleicht bröckelt da was weg und dann kann Arsenal der große Nutzen sein. Ich glaube, jetzt ist ihr Jahr, so habe ich das ungefähr gesagt. Das ist nicht zu sehen. Ja, es sind viele Verletzte. Trotzdem, es ist momentan einfach nicht flüssig genug, dass du um die Meisterschaft so mitspielen kannst. Das reicht einfach nicht. Und auch da, wenn dann irgendjemand, es haben ja auch dann Leute geschrieben, Hater und so. Das finde ich immer sehr, sehr witzig, wenn halt ich sage, Arsenal war nicht gut genug, es war kein gutes Fußballspiel, so kannst du nicht gegen Newcastle gewinnen und dann sagen alle Hater und 3 Sekunden später sagt Mikel Arteta genau das Gleiche. Wirklich, ich habe es mir die Pressekonferenz angeschaut. Genau das Gleiche. Es ist nicht gut genug, so können wir Newcastle nicht schlagen, bla 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 bla. Ist der dann auch Hater? Oder darf der das sagen? Weiß ich nicht.
Der ist auch Hater, ist ja klar.
Ja, der ist auch Hater, okay.
ich glaube, das wäre sogar bei ihm fair, das zu sagen. Grundsätzlich ist er, glaube ich, der Typ Hater.
Nee, ja.
Mir geht's so ähnlich. Ich bin nicht restlos überzeugt von Liverpool, auch wenn sie es erstaunlich gut machen für die Zeit, seit der jetzt Arne Slot da ist. Muss man überlegen, 8 Siege aus 10 Premier League Spielen. Bislang, seitdem das Programm jetzt komplizierter geworden ist, trotzdem alles gemacht, soweit es ging, aber gibt einfach zu viele Sachen, die mir im Spiel nicht zu 100%ig gefallen, die mich nicht zu 100% überzeugen. Bin sehr gespannt, wie sie damit umgehen werden, wenn der eine oder andere sich mal verletzt. Im Moment ist immer mal die eine Einzelleistung da, jeder einzelne Spieler ist noch frisch und sie machen das dann soweit ganz gut, keine Frage. Ich bin jetzt auch kein Hater, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die sind absoluter Müll. Im Gegenteil, die haben extreme kollektive Qualität, also jeder Einzelne, und das wird dann zum Kollektiv so, dass du es in ganz vielen Situationen einfach nicht verteidigen kannst oder zumindest nicht über 90 Minuten aufhalten kannst, was dann den Leuten schon reicht. Salah, Topform und so weiter, Van Dijk nochmal ganz anders, als in den Jahren oder in dem Jahr speziell zuvor. Alles cool, trotzdem nicht restlos überzeugt, und wäre Manchester City nicht Manchester City und ich hätte nur diese Saison, also sagen wir mal, was weiß ich, hätte erst im August angefangen, Premier League zu schauen und es gäbe kein Internet und ich würde nicht nachschauen können, was denn so in den letzten Jahren alles passiert ist, dann würde ich diesem Manchester City kein Stück über den Weg trauen. Weil das sieht nicht gut aus. Also die haben echt große Probleme. Dazu ist ja noch dieser eine Spieler da ausgefallen, der den Ballon d'Or bekommen hat. Müssen wir vielleicht auch noch übrigens ein Wort dazu verlieren. Sieht nicht so aus, als wären die frisch, als hätten die großen Spaß und so weiter am Fußballspielen. Es sieht auch nicht, also wenn einzelne Leute fehlen im Moment, Savinio zum Beispiel, merkt man das sofort, dass dann ein unvorhersehbares Element fehlt. Natürlich ist De Bruyne nicht dabei, ist mir schon alles klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, Mensch, aber die spielen ja aber auch jeden Nachmittag die Sterne vom Himmel, sondern sie haben ihn eigentlich noch gar nicht runtergespielt, glaube ich, den einen Stern, der da oben hängt. Aber, weil ich halt weiß, wie es läuft, würde ich sagen, also könnte man schon etwas böse sagen, weil ich auch, also Arsenal ist vorbei, weil die müssten jetzt fehlerfrei sein bis zum Schluss der Saison, so wie wir City kennen, und das ist unmöglich, das zu machen. Das war ja in der letzten Saison schon das Problem, dass es einfach nicht gereicht hat, selbst in 2024 das Top-Team zu sein. Das wird nicht funktionieren, wird nicht reichen, die sind raus. Ist selber schuld. Weiterer Lernprozess, den sie jetzt hoffentlich eingehen dann aus ihrer Sicht. Und dann machen es die beiden aus. Und mich würde es aber trotzdem auch nicht wundern, so wie die Dinge stehen, wenn wir dann im April sagen, naja gut, war ja klar. Aus irgendwelchen Gründen. Es ist halt City. Es ist immer noch Manchester City.
Genau so ist es. Aber was auch bemerkenswert ist, dann, also es gibt schon noch ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte. Also Nottingham nochmal irre. Also es ist einfach mega beeindruckend. Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, das geht eher runter. Dann Tottenham schlägt Aston Villa, und zwar nicht irgendwie, sondern es war ein sehr, sehr deutliches Spiel. Also das ist schon echt auch beeindruckend. 4-1, schon krass. Lange ausgeglichen, aber Tottenham schon besser. Fand ich sehr, sehr beeindruckend, vor allem, weil gegen Aston Villa gewinnen, okay, aber 4-1 gewinnen ist schon nicht ohne. Also das sind schon nochmal bemerkenswerte Dinge, die man da, die man wirklich dann schon erwähnen muss. Ich hätte das nicht gedacht, ich dachte eher, das wird ein 1-0 für Aston Villa am Ende, dass die nochmal so zurückkommen, Hut ab. Und dann, das glaube ich, finde ich noch viel, viel interessanter, denn so als letzten Part, glaube ich, für heute. Unten, es ist schon eine Menge passiert unten, weil Southampton mit dem ersten Sieg, dass die gegen Everton gewinnen, boah, das zieht die wiederum rein. Jetzt ist es natürlich bloß 10 Spiele, ja, trotzdem. Leicester Ipswich 1-1, das ist so ein Spiel, bei dem sagst du eigentlich, Alter, wann sollst du denn deine Punkte holen, wenn nicht gegen die? Dann spielen die beide unentschieden gegeneinander, das wird beide komplett nerven, sieht für Leicester jetzt gar nicht so wild aus, weil die 10 Punkte haben, aber das ist mega bitter, weil gibt ihnen den Dreier und die sind da unten raus. Dann sind die mit Manchester United gleich. Dann ja wahrscheinlich sogar besseres Torverhältnis, dann sogar drüber. Also das ist eine sehr, sehr große verschenkte Chance gewesen. Wolves mit dem Punkt gegen Crystal Palace, das zieht auch beide wieder da unten irgendwie rein. Keinem hilft es so richtig. Sprichwort ist, die Überschrift darüber ist genau die gleiche. Auch da wieder zwei Teams, die sich im Endeffekt, oh hey, können wir nicht, das gibt's doch gar nicht. Es ist sehr, sehr spannend, weil da unten so, ja, 5 Teams jetzt sind, für mich sogar 6, ja. Wobei, West Ham kannst du eigentlich auch noch nicht rausnehmen.
Ja, West Ham war bodenlos.
Ja, war bodenlos, genau. Es sind 6 Teams eigentlich, die du da unten drin hast. Nee, 7 sogar. Das ist schon sehr, sehr spannend und finde ich schon krass, dass du da solche Probleme hast momentan für alle Teams. Und dass Southampton dann plötzlich auch gewinnt gegen Everton. Das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend, irgendwie, wie wenig beeindruckend das ist. Dass da einfach kein Team richtig rauskommt. Und es gibt bei keinem Team, von denen, die ich gerade erwähnt habe, irgendwas, wo ich mir denke, ja, die werden aber. Weil ja, auf der einen Seite kannst du, also Wolves, ja, Gary O'Neill, der wird schon irgendwie hinkriegen. Boah, ich weiß nicht. Southampton habe ich überhaupt kein Vertrauen. Ipswich habe ich höchstens noch dieses, was wir letztes Jahr über Luton gesagt haben, dieses, die wissen, dass es um nichts geht, dass genau das wird die beflügeln, die werden genau aus diesem Grund bis zum Schluss dabei sein, weil die nehmen einfach ihre Chance wahr, denn die werden in den nächsten 20 Jahren sonst nicht mehr Premier League spielen, auch da, ihr wisst, übertrieben. Bei Crystal Palace kann man zu sagen, Glasner, und letztes Jahr hat funktioniert, das sagen wir jetzt aber auch schon 10 Spieltage. Everton, dasselbe mit Sean Dyche. Ja, es ist Sean Dyche und es wird von, ja, Leicester, auch da vertraue ich null, ehrlich gesagt. Trotzdem, die jetzt schon 10 Punkte haben. Und bei West Ham muss ich sagen, ich bin kein Lopetegui-Fan, werde ich nie werden. Und die Spiele, die ich gesehen habe, die hatten weder offensiv was für sich, noch defensiv was für sich. 19 Gegentore ist eine absolute Frechheit, ja, für West Ham, für diesen Kader. Also ich sehe bei allen diesen Teams, so, bei dem einen siehst du vielleicht ein rotes Sternchen mehr als bei dem anderen, okay, nur es sind bei allen sehr, sehr viele, deswegen es ist unten dieses Jahr sehr, sehr spannend, weil die Teams da unten einfach nicht rauskommen.
Und es fehlen ja zwei, die wir eigentlich, also beide mehr oder weniger drin hatten. Zum einen Brentford, die auf 11 stehen im Moment. Ich meine, das kann natürlich dann mit dem Montagabendspiel schon mal wieder etwas schwächer in Anführungszeichen aussehen. Die sind nicht durch. Da haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr gelernt, dass die haben manchmal so einen Monat, wo sie halt gar nichts holen, völlig auseinanderfliegen, manchmal sogar zwei. Dann könnten die mit dabei sein und halt vor allen Dingen Nottingham Forest, dem man ja eigentlich schon fast gratulieren kann zum Klassenerhalt. Das ist ja vielleicht sogar das Wichtigste mit 19 Punkten aus 10 Spielen, die wir beide ja gefährdet sahen. Ich glaube auch mit Recht gefährdet sahen. Nicht jetzt so sehr wegen der Qualität des Kaders, sondern einfach, weil es sah ja nicht so aus in der Rückrunde, als würde das in die richtige Richtung gehen unter Nuno Espirito Santo. Und denen fehlen jetzt, die haben jetzt noch 28 Spiele Zeit, was brauchen die denn noch überhaupt? 15 Punkte? Dann sind sie schon safe eigentlich, ne? Ja, also ja, so ungefähr, ja, das müsste eigentlich.
Also bei 36 habe ich, glaube ich, gelesen, waren es in 3 der 4 letzten Saisons oder so hat es gereicht. Oder
ja, dann bräuchten
sowas,
sie vielleicht noch 2 mehr, aber ich sage jetzt mal, mit 15 Punkten aus 28 Spielen, das kann man ihnen zutrauen, deshalb sage ich, kann man denen fast schon zur Klasse gratulieren. Also das wäre erstaunlich, wenn es jetzt anders käme. Ja, stimmt. Also West Ham ist am Ende, glaube ich, kannst du rausrechnen, weil die individuelle Qualität so hoch ist. Das wird ja schon gemunkelt. Also Fabrizio Romano hat das auch gesagt, dass Edin Terzic offenbar ein Kandidat sei, auch dass ihr das schon mal gehört habt. Das wird halt passieren, 100%, weil das ist wahrscheinlich eine Lösung, mit der sowohl Tim Steiten leben kann, als auch wahrscheinlich David Sullivan, weil hat quasi Premier League, also hat er ja sogar West Ham schon mal gecoacht als Co-Trainer und hat dann somit Premier League-Erfahrung, das ist ja das, was der Besitzer fordert und wahrscheinlich ist er jung, dynamisch und eigen genug für Steiten, dass er den nimmt. Also, dass der und Lopetegui jetzt nicht unbedingt das Gleiche vom Fußball wollen, denken und so weiter, das also, glaube ich, ist klar. Also, ohne das, ich weiß das nicht, das hat er mir auch nie gesagt oder sonst irgendwas, aber irgendwie, wenn man sich die beiden anguckt, glaube ich, dann denken die nicht gleich. So. Und der ist nur da, weil halt der Besitzer eine Premier League-Erfahrung haben wollte. Die kann man aber gleich rausrechnen aufgrund der individuellen Klasse. Soweit würde ich bei Palace irgendwie auch gehen wollen und bei Everton an sich auch. Aber ja, im Moment ist natürlich die Lage der Dinge so, wie du sie dargestellt hast. Und keins der Teams ist final überzeugend. Das ist dann eher über, ja, denen traue ich halt einen Run zu. Und es reicht ja im Zweifel ein Run von 3 Spielen ohne Niederlage, 2 davon gewonnen und dann bist du wahrscheinlich aus dem allergröbsten erstmal wieder raus. Aber klar, ist nicht so, dass man sich total darüber freuen würde. Bevor wir die Episode zumachen, weil ich es angekündigt habe, das können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhandeln. Wir haben am Montagabend, das hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm, also am Montagabend nach der letzten Aufnahme hatten wir einen Preis, der vergeben worden ist, die höchste individuelle Auszeichnung für Fußballspieler, die es gibt. Der Ballon d'Or ist 2024 vergeben worden und es ist ein Premier League-Spieler geworden. Das hatten wir jetzt auch nicht die ganze Zeit in den letzten Jahren, dass dem so war. Insgesamt, das haben wir ja gerade nochmal angeschaut, waren es 10 Nominierte. Vielleicht ist aber sogar wichtiger zu wissen, wer nicht nominiert war. Weder Van Dijk noch Salah auf dieser Liste. Naja, am Ende ist es aber geworden Rodri auf der 1, ich glaube Phil Foden hat den 11. gemacht, Saka war irgendwo in den 20ern, genauso wie Declan Rice, wie Martinez, wie Ruben Dias, wie Oedegaard, also alles nichts Besonderes. Und Erling Haaland war 5., kann das sein?
Keine Ahnung, ja, ich glaube schon, ja, du hast es, glaube ich, gesagt, ja.
Ich glaube, dass er 5. war, ist auch völlig egal. Wichtig ist natürlich, dass wir über den Weltfußballer reden und ob wir damit leben können, dass das geworden ist, also Spoiler Alert, mir ist es komplett egal. Ich hätte auch gelebt, wenn der nicht vergeben worden wäre, aber jetzt ist es nun mal und du musst dich jetzt äußern.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch mega cool, dass ein 6er mal geworden ist. Für mich war, ist wir sehen es gerade, wie wichtig Rodri für Manchester City ist, aber auch wie wichtig er für die spanische Nationalmannschaft war auf dem Weg zum Titel. Real Madrid sagt natürlich dann wiederum, wenn das denn alles so wichtig ist, wer welche Titel gewinnt, dann hätte man ja Dani Carvajal nehmen müssen, der ist aber nicht geworden. Dann hast du letztens gesagt, naja, aber es ist ja Fair Play, es spielt auch eine Rolle, dann das kann es Carvajal nicht sein, weil der sich ja die Gelbe abgeholt hat und auch ansonsten jetzt nicht unbedingt der aller sympathischste ist, ich formuliere nett, und so weiter und so fort. Das alles, glaube ich, ist alles kompletter Quatsch, weil Es gibt kein Punktesystem, es gibt kein, am Ende ist es immer eine subjektive Wahl von irgendwelchen Leuten, die das wählen. Und wenn ich mir die Leute ansehe, die das manchmal wählen, denke ich mir auch, boah, okay. Es ist, im Endeffekt ist es sehr, sehr schwierig, das dann auch zu wählen. Es ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Und dann gewinnt halt jemand, mit dem alle leben können am Ende. Und das ist ja dann oftmals auch eine Konzessionsentscheidung. Am Ende entscheiden dann irgendwelche Leute, weil sie sagen, ja, okay, es gibt nicht diesen Lionel Messi-Typen, den du automatisch wählst und sagst, ja, safe. Und dann passt die Sache. Du hast bei jedem Abstriche, du kannst bei Haaland sagen, ja, aber der hat Nationalmannschaft nichts gerissen, weil sein Team war nicht mehr bei der EM. Okay, wenn Norwegen dabei gewesen wäre und die wären überraschend Vierter geworden oder halt im Halbfinale gestanden, dann wäre es wahrscheinlich er geworden oder so. Dieses alles hast du nicht. Und dementsprechend wird es halt irgendjemand werden, mit dem du diskutieren kannst. Du kannst bei Vinicius Junior auch sagen, okay, wieso denn der nicht dann? Ich kann dich auch verstehen, dass du das sagst. Ich persönlich finde, wenn du mich fragst, ich finde, man kann Rodri absolut den Ballon d'Or geben. Das tut keinem weh, ganz im Gegenteil. Ich finde es auch ehrlich gesagt super cool, dass ein Sechser diesen Pokal bekommt. Was mir einfach auf den Zeiger geht, ist, und das habe ich sowieso getwittert, es ist einfach die Gesellschaft geht mir einfach auf den Sack momentan, sage ich ganz ehrlich. Es gewinnt jemand und andere sagen, ich komme da nicht hin. Ich glaube, dass das in den 90er Jahren wärst du trotzdem hin und hättest gesagt, cool, dass ich auf Rang 2 gelandet bin. Jetzt sagen alle, ah, ich bin beleidigt, das geht nicht und so, und dann fahre ich da nicht hin und so. Das geht mir einfach auf den Sack, weil ich sag das immer wieder, wenn du gewinnst, dann willst du ja auch, dass alle anderen dich respektieren. Und wenn du mal verlierst, dann musst du auch den Sieger respektieren. Das ist einfach so. Deswegen fährst du dahin, lässt dich feiern, gratulierst dem Sieger und am nächstes Jahr wirst du's. Das ist vielleicht ein Sportsmanship-Gebaren, das früher mal so war und es heute nicht mehr gibt, weil bei Instagram, in den Zeiten von Instagram und von TikTok ja jeder der Geilste sein will. Ich persönlich, du glaubst doch nicht, dass wenn Ronaldo 1998 Weltfußballer wird oder Zinedine Zidane oder egal wer, dass dann der andere jeweils nicht da sitzt und sich denkt, der Penner. Das ist doch ganz normal. Du willst das Ding auch gewinnen, du willst auch diesen Pokal haben. Nur dieses Gebaren, dann fahre ich da jetzt nicht mehr hin, weil das ist und so. Das ist eine Art und Weise, die geht für mich überhaupt nicht. Das geht für mich wirklich überhaupt nicht und es ist total respektlos. Und ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, für mich irgendwie so ein bisschen mit einer Hybris irgendwie so verflochten, dass ich mir denke, wer glaubt ihr eigentlich, dass ihr seid? Als Kinder hättet ihr euch gefreut, Rang 2 zu bekommen bei der Weltfußballerwahl und jetzt sitzt du da und sagst, das ist einfach eine Art und Weise, die mir nicht gefällt, sage ich ganz ehrlich. Ich persönlich finde, man kann mit Rodri leben, man hätte auch mit Vinicius Junior leben können. Keiner von diesen beiden, die nehmen sich nicht viel. Aber es haben einfach mehr Leute dafür abgestimmt und es ist nicht von der FIFA bestimmt worden, sondern es haben Journalisten abgestimmt. Und bei einer Abstimmung sind jetzt auch nicht bloß zwei Leute gewesen, die abgestimmt haben, sondern es ist eine Vielzahl an Leuten, von Sportjournalisten, die das abgestimmt haben. Irgendwann ist es dann schon wieder leicht repräsentativ und dann ist es halt so. Und dann finde ich, musst du das auch einfach akzeptieren. Und das geht mir auf den Zeiger. Keiner, glaube ich, keiner von euch da draußen wird sagen, ja, Rodri hat's nicht verdient. Das ist doch Quatsch. Du kannst sagen, ich hätte es lieber dem und dem gegeben, aber Rodri hat's auf jeden Fall verdient, da oben mit dabei zu stehen, ob er's dann wird oder nicht. Und dann finde ich es auch in Ordnung. Und nochmal, du kannst dann auch dann denjenigen zu beschimpfen, der gewinnt, der Rodri hat doch nichts gemacht. Der hat Fußball gespielt. Das ist eine Sache, das werde ich nicht verstehen und das zieht sich ja durch alle Gesellschaftsteile durch, dass der eine gewinnt was und alle anderen sind sauer auf den. Ich werde es nicht verstehen, nur weil du 3 Euro, nur weil der eine 3 Euro mehr hat, hast du nicht 3 Euro weniger. Der hat dir nichts genommen, sondern er hat es gewonnen. Das ist doch, das ist Wahnsinn. Da müsste ich mich jetzt auch beschweren, weil ich habe letztens beim Lotto mitgespielt. Nee, habe ich natürlich nicht, aber und es ist ein anderer geworden. Da kann doch der nichts dafür, dass er dann die richtigen Zahlen genommen hat und ich nicht. Das wird mir einfach nie irgendwie einleuchten.
Ja, von Real Madrid ist es unsportlich. Kann man ja auf den Punkt bringen. Du gehst, also das ist der Geist des Wettbewerbs. Du bewirbst dich um etwas, versuchst es bestmöglich zu machen, um es zu gewinnen. Der Großteil der Menschen hat anders gestimmt als du und dann sagst du, dann komme ich nicht. Also ist natürlich traurig, weil ich versuche meinen Kindern genau das Gegenteil beizubringen. Von dann musst du es auch akzeptieren und solltest sogar der Erste sein, der in der Reihe steht, sagt herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann kannst du im zweiten Satz sagen, nächstes Jahr wird es anders aussehen. Das ist ja eigentlich der Geist eines jeden Wettbewerbes. Aber gut, ich muss nichts mehr dazu zu sagen, weil ich bin mit Rode auch einverstanden. Ein Wort noch zum Welttorhüter des Jahres, die sogenannte Yashin-Trophäe, um es auch richtig zu benennen, ging an Emiliano Martinez. Wenn ich dir jetzt sage, wer der Neunte geworden ist, dann wirst du, also wenn du mir sagen kannst, wo der spielt, dann herzlichen Glückwunsch. Ronwen Williamson. Gib dir einen Tipp, er spielt in Südafrika.
Keine Ahnung, okay.
Bei den Mamelodi Sundowns. Der ist angeblich der neuntbeste Torhüter der Welt. Und die Nummer zwei ist Unai Simon. Also es ist absoluter Schwachsinn. Die Nummer drei ist die Nummer zwei von Real Madrid. Also hör auf. Aber Emi Martinez ist also
ja,
wahrscheinlich...
Ja, beim Torhüter habe ich ja schon, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ist doch immer Quatsch. Also das ist ja einfach, also Ederson hat in seinem schwächsten Jahr wird er plötzlich die Nummer eins und in einem durchschnittlichen Jahr wird er die Nummer und so weiter
ja,
und so fort.
Aber
in einem guten, sehr guten Jahr wird
er
Nummer drei.
Der Torhüter unter den Torhütern weltweit, ich glaube, damit können wir leben. Ist im Moment Emiliano Martinez.
Ja,
das ist kein Elite-Torhüter, der für
nein,
alle Zeiten
auch
in die Annalen eingehen wird, aber...
Auch da, ich meine, ich habe ja mit René Adler damals gesprochen, ich weiß nicht, ob ich das euch einmal gesagt habe, den einen gibt es momentan nicht. Und das ist jetzt auch keine, das ist ja keine Kritik oder so, es gibt momentan nicht den einen, sondern es gibt viele gute, sehr gute, aber es gibt nicht den einen. Und dann, ja, ist auch in Ordnung, ist ja nicht schlimm.
Bei uns gibt es auch zwei und die machen jetzt Feierabend für diese Woche. Also sag noch, ich habe schon mal ganz kurz angedeutet, du machst Nottingham Forest, aber das sollten wir vielleicht noch einmal schnell erklären.
Und noch was sehr, sehr interessant ist, nämlich was das Interessanteste vom Interessanten ist, finde ich, nämlich Manchester City gegen Brighton. Mache ich am Samstag. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, da müssen wir auch nochmal. Ich hab ein paar ganz interessante Zahlen zu Danny Welbeck rausgerechnet und dessen Formaufstieg und warum das alles so funktioniert.
Alter, Liverpool gegen Brighton, Liverpool gegen wen? Liverpool gegen Aston Villa ist auch ein geiles Spiel danach. Oh, ey.
Ich kümmere mich.
Da muss ich mal Dienstplan schauen, wer das macht. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Ich kümmere mich auf jeden Fall Sonntag um Manchester United gegen Leicester um 15 Uhr, wenn ich es mir nicht falsch aufgeschrieben habe. Also ausnahmsweise nicht Samstag für mich, sondern Sonntag.
Warte ich schon noch. That's right, ja. Manchester United gegen Leicester. Parallel zu mir, zu Nottingham gegen Newcastle, ja.
Ja, weißt du, so das. Genau, dass kein Mensch bei dir zuschauen wird.
Absolut, da ist mir dann absolut wieder. aber schon geil, Toni macht's übrigens, Toni Tomic. Liverpool gegen Aston Villa, geiles Spiel. Also das muss ich jetzt sagen, cooles Spiel. Brighton gegen City auch geil, aber Liverpool Aston Villa auch geil. Also eine Menge geboten nächste Woche, sind coole Spiele, also ernsthaft. Dann auch Arsenal gegen Chelsea, glaube ich, nämlich als, ja, Match of the Week. Arsenal-Chelsea, auch das cool, also das ist schon ein cooles Wochenende, muss man echt sagen, cooles Wochenende.
Geht hin in Frieden. Habt Spaß mit der Premier League, mit dem Rest der Woche. Hört nochmal rein bei Bernd Leno und ach ja, weil wir das immer wieder vergessen, jede einzelne Bewegung auf jeder einzelnen Plattform. Also wenn ihr bei Spotify hört, liken, Apple liken, podcast.de, was weiß ich, was alles gibt. Jeder einzelne Daumen wird vom Algorithmus gezählt, jeder Kommentar irgendwo. Ja, also ihr schreibt uns ganz gerne privat. Es freut uns natürlich, uns hilft es aber noch sehr viel mehr, wenn ihr das Ganze auch öffentlich macht, dass ihr hört, dass ihr interagiert. Uns hat wieder jemand, der glaube ich 3 Spiele sogar besucht hat, in dieser Woche Fotos geschickt. Die haben wir re-veröffentlicht. Macht das gerne. Wird auch noch ein bisschen was von Bernd Leno zu sehen gegeben in den kommenden Tagen auf Social Media, also auch zu sehen im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn ihr Teile davon schon gehört habt, macht ihr nichts. Auch da packt euer Handy, tippt rein, was das Zeug hält, denn je mehr passiert, so habe ich mir das erklären lassen von Menschen, die sich auskennen bei Social Media, umso besser ist das für unsere Sichtbarkeit. Das wiederum erhöht unseren Rang beim jeweiligen Anbieter. Das wiederum bringt mehr Leute dazu und wenn mehr Leute kommen, dann sind wir mehr da, wie man in Bayern sagt. Und wenn wir mehr sind, ist immer besser.
Und weil ja, du hast ja gerade gesagt, die Bernd Leno Folge, ich glaube, es haben noch nicht alle gehört. Alle, die es noch nicht gehört haben, gerne reinhören. Ich meine es wirklich jetzt ernst, also man sagt das ja immer. Aber das war eins der besten Interviews, die ich jemals geführt habe. Und nicht, weil wir so gut waren, sondern weil es, ich glaube, Bernd Leno echt Spaß gemacht hat. Man hat schon gemerkt, dass ihm die Fragen auch, dass es endlich mal um Fulham ging und nicht einfach nur um Nationalmannschaft und nicht einfach nur, wir haben das Thema auch angesprochen, werdet ihr hören, aber auch da auf eine andere Art und Weise. Nicht einfach nur, Herr Leno, was sagen Sie, sondern auch haben auch unsere Meinung dazu gegeben, die wir hier ja ausgespart haben ein wenig, weil wir wussten, dass es da vorkommt. Sehr, sehr Deep Dive zu Fulham. Also wenn ihr sagt, weil wir ja mal gesagt haben, wir haben so Deep Dives immer in diesen Sendungen, ja manchmal von eigenen Teams. Wir haben mal über Bournemouth gesprochen, das war eine sehr gut. Die Folge ist eine der meistgeklickten, kurioserweise. Scheinbar interessiert euch das ja. Die Fulham-Folge ist das. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt alles über Fulham wissen, ihr wollt den Deep Dive von Fulham, wir reden mit ihm. Ja, wir fragen, was macht Marco Silva? Wir sagen, was macht Marco Silva? Er antwortet drauf. Dazu dann zu seinen Werten, wie er sich entwickelt hat. Und den ganzen Daten zu ihm, dann aber auch so allgemein, wie es in der Premier League sieht, das Stadion und so weiter und so fort. Dann klarerweise auch in der Nationalmannschaft das Thema, wie gesagt, haben wir auch angesprochen und sehr, sehr deutlich, aber halt anders als in anderen Medien, wo es einfach nur die Schlagzeile rausgezogen wird. Wir haben wirklich mit ihm versucht zu diskutieren und so weiter und so fort. Deswegen mega cool. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Interview. Ich glaube, ihm hat Spaß gemacht. Mir wurde auch gesagt von einer Person, die ich kenne, die ihn kennt, dass er eigentlich momentan überhaupt keinen Bock hat auf sowas, aber mit uns einfach richtig Bock hatte, das zu machen. Und das, glaube ich, hört man ihm an. Es hört man ihm wirklich an. Er ist, glaube ich, aus sich rausgegangen, hatte richtig Spaß. Deswegen, ich kann es euch nur ans Herz legen, ein mega cooler Podcast, in dem ihr alles über Fulham bekommt, alles über die Premier League, über das Gefühl Premier League und ein gutes Gespräch auch noch, kann ich euch nur empfehlen. Also mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht, ich habe es zu Uli danach gesagt, ich glaube, ich hatte selten einen Gast in einem Podcast oder in einem Interview, der sich hat so fallen lassen können wie er, der wirklich gesagt hat, ihr könnt mich alles fragen, ist mir egal, und richtig Spaß hatte, und das, glaube ich, war eine coole Kombo.
Ja, und auch da haben wir auch schon gesagt, das können wir nur, müssen wir, können, also sollten wir auch nur machen, wenn es halt gehört wird, weil wenn es euch nicht juckt, dann lassen wir es in Zukunft halt weg. Das ist relativ simpel. Daher hören und auch gerne auch, wie gesagt, anderen davon erzählen. Ich glaube, das ist auch für Nicht-Premier League-Menschen nicht uninteressant. Einfach so jemanden, also wann kriegt man das schon noch, dass ein Fußballprofi ernsthaft versucht zu
antworten? Eine Stunde. Ja. Eine Stunde. Ja. Und ja, wie gesagt, vor allem natürlich, wir haben ja natürlich auch mit ganz anderen Sachen konfrontieren können als irgendeiner, der von irgendeiner Zeitung einfach mal kurz ein Interview mit Bernd Leno bekommt. Das ist nicht böse gemeint, sondern ist ja klar, wir können ihn Premier League spezifisch befragen, und das war ja das Ziel. Wir wollten mit ihm über Premier League sprechen, und man hat gemerkt, dass er diese Liga echt geil findet und richtig Bock hat auf dieses Land auch, und dass es ihm gefallen hat, dass wir genau aus dieser Warte gekommen sind, weil wir ihn verstehen und ihr ihn auch versteht. Deswegen, ich kann es euch nur ans Herz legen, hört es euch an, ihr werdet es nicht bereuen, ihr werdet danach sagen, cooles Gespräch. In diesem Sinne, dann sind wir schon durch, wir sind bei 1:06, wollten 1:00 machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, wir hören uns nächste Woche, lasst es rollen und natürlich cheers.